Ja, um die Jahreslosung soll es heute Morgen gehen, oder geht es ja schon die ganze Zeit. Ich möchte dieses Bild nicht weiter auslegen. Es wäre noch spannend, vielleicht kommen wir noch mal dazu, sondern ihr seht schon und könnt es auf dem Sonntagsbrief mitlesen, wir wollen uns dem ganzen Text widmen. Und der ist etwas umfassender und deswegen wollen wir auch gleich einsteigen. Und ich lese uns zunächst diese Verse, Markus 9, 14 bis 29 aus der Basisbibel. Jesus kam mit den drei Jüngern, gemeint sind da Petrus, Jakobus und Johannes, zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie, da sind die restlichen Jünger damit gemeint, versammelt. Darunter waren noch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid denn nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her, dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch, da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Soweit dieses Bibelwort, das Drumherum zur Jahreslosung. Wenn wir uns diese Geschichte anhören und diesen Bericht anlesen, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Man weiß gar nicht genau, wer da alles eine Rolle spielt. Ich habe sie mal alle aufgezeichnet. Das sind alle Personen, die da irgendwie vorkommen. Und wir wissen, wenn so viele Leute vorkommen in einer Situation, da geht es durcheinander zu. Und wenn es dann noch zum Streit kommt und zu vielen unterschiedlichen Meinungen, dann ist das schwierig, so ein Geflecht überhaupt zu durchblicken. Es beginnt damit, dass Jesus und seine drei Jünger, mit denen er öfter mal alleine losgezogen ist, Petrus, Johannes und Jakobus, kommen, nachdem Jesus verklärt wurde auf diesem Berg. Sie kommen also in diese Situation hinein. Und sie finden dort die anderen Jünger vor. Wir wissen jetzt nicht, wie viele das waren, ob es die restlichen der 12 waren. Manchmal ist diese Jüngergruppe auch etwas größer. Also die anderen Jünger, die zu Jesus gehören, die sind im Streit. Im Streit mit den Schriftgelehrten, mit anderen, also da ist richtig was los, da geht's hin und her. Man kann sich das sehr lebendig vorstellen, wie da die Stimmung ist. Alle schreien durcheinander und keiner weiß mehr so richtig, wo es lang geht. Eigentlich geht es aber eigentlich um diese hier. Eigentlich geht es um diese beiden. Der Vater, der in der Sorge und der Fürsorge für seinen Sohn zu den Jüngern gekommen ist und sie gebeten hat, dass sie doch diesen finsteren Geist dort austreiben sollten. Und das funktionierte nicht und dadurch kommt diese ganze Situation erst zustande. Also ein großes Durcheinander, in das Jesus hier hineinkommt. Und wenn wir diesen Bericht lesen, dann müssen wir uns fragen, worum geht's hier eigentlich? Was soll das? was wird uns hier versucht deutlich zu machen? Worum geht es? Und wir müssen da so ein bisschen aufpassen, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen. Natürlich wird ganz ausführlich erzählt, ihr habt das gerade gehört, als es vorgelesen wurde, dass Jesus von diesem bösen Geist dort befreit hat. Und dass Jesus von Krankheiten heilt und von Dämonen befreit, das kommt immer wieder vor im Evangelium. Und wenn wir uns das Markus-Evangelium anschauen, dann steht das am Anfang sehr betont. Also die ersten Kapitel, da wird das besonders erzählt, dass Jesus das Reich Gottes verkündet hat, also die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Und das hat er durch Lehre getan, durch Predigt, durch Verkündigung und eben durch Heilung von Krankheit und Befreiung von Dämonen. Das ist aber hier nicht der Schwerpunkt. Es wäre interessant, dieses Kapitel, wenn wir mal schauen, wie ist das mit Heilung, wie ist das mit Belastung und wie ist das mit dämonischen Belastungen, wo fängt dämonische Belastung an, wo hört Epilepsie auf, das, was hier geschildert wird, würden wir heute ja eher Epilepsie zuordnen. Also wie ist denn das eigentlich? Dazu wäre das sehr interessant hier, aber das ist hier nicht der Schwerpunkt. Eine andere Situation, die wir auch schon öfter lesen im Markus-Evangelium, ist, dass Jesus durch die Schriftgelehrten und die Pharisäer und später dann auch noch durch die Priester bedroht wird. Das wird, je mehr er nach Jerusalem kommt, zum Thema. Auch da gibt es ganze Abteilungen, wo es darum geht, dass Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten im Streitgespräch ist. Also das ist hier auch nicht der Schwerpunkt, sondern wir müssen noch mal wieder genau hinschauen. Und ihr kennt das mittlerweile schon, wenn so ein Bild ist, wo der ganze Text auf einmal kommt. Das könnt ihr jetzt nicht mehr lesen, aber jetzt geht es um den Überblick, den wir haben müssen. Und wenn wir schauen, welche Wörter oder Worte ganz oft vorkommen, dann springt uns da etwas ins Auge, nämlich, dass es hier um die Jünger geht. Zum Ende des Markus-Evangeliums kommen die immer stärker in den Blick. Es geht um Jüngerunterweisung. Die sind hier gemeint. Die Jünger damals, und wenn wir heute Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu sind, sind wir mitgemeint. Wir sollen uns also hier in den Jüngern wiederfinden. Die werden da nicht nur genannt, sondern sogar in zwei Gruppen genannt, und die sind im Streit und sind später noch mit Jesus im Gespräch. Es geht hier um die Jünger. Und so fängt es auch an, oder beziehungsweise so ist der erste Kontakt, den Jesus zu diesem Vater hat. Das ist der zweite Punkt hier, der hier deutlich wird, oder das ist der Punkt, der deutlich wird, dass es um die Jünger geht, dass der Vater zu Jesus kommt, als er in diese Situation kommt, sagt: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Das wundert einen erstmal, weil doch eigentlich der Vater den Sohn zu den Jüngern gebracht hat. Das ist jetzt nicht aktuell gemeint, jetzt bist du da, jetzt bringe ich dir meinen Sohn, sondern der meint das so, dass die Jünger für Jesus gestanden haben. Also ein Rabbi hatte Schüler, das kannte man damals. Und wenn man einen dieser Schüler trifft, mit dem ins Gespräch kommt, ist das so, als wenn man mit dem Lehrer redet. Ist das so, als wenn man mit dem Rabbi spricht. Und wenn er hier sagt, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, dann meint er, ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und die handeln doch in deinem Namen. Und wir haben auch schon gehört, die können das nämlich auch mit dem Heilen und Befreien. Das kommt schon vor, das kriegen die hin. Das habe ich hier versucht. Also die Jünger stehen hier für Jesus selbst, für diesen Vater. Deswegen ist er zu denen gekommen. Nicht, weil er die einzelnen Jünger so toll findet oder sagt, da will ich auch mal hingehen, sondern weil die Jünger für Jesus stehen. Und nun kommt das große Problem. Ich habe das gemacht und ich habe sie gebeten, eben von Geistern zu befreien, aber sie konnten es nicht. Also plötzlich kommt ja ein Unterschied zwischen dem, was die Jünger können, obwohl ja eigentlich für den Meister stehen, für den Rabbi, den Lehrer, und dem Rabbi, und sie können es nicht. Heißt das etwa, dass du das auch nicht kannst? Das schwingt hier mit. Also die Jünger stehen für Jesus selbst und sie konnten es nicht. Und da tut sich ein Problem auf. Und das ist das Problem, was hier mitschwingt, diese Unterscheidung zwischen den Jüngern und Jesus. Und deswegen fragen die Jünger auch ganz zum Schluss, als sie wieder mit Jesus allein sind und sozusagen hier nochmal über alles drüber reden können, fragen sie ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Das ist das Problem. Eigentlich hast du uns dazu beauftragt, du hast uns auch alles mitgegeben, was wir dazu brauchen, aber es hat nicht funktioniert. Das ist das Problem, was hier auftaucht. Die Jünger stehen für Jesus selbst. Sie sind in seinem Auftrag unterwegs, sie tun das, was er auch getan hat, sie verkündigen, sie heilen, sie befreien, und hier hat es nicht geklappt. Wie gehen wir denn damit um? Was sollen wir denn davon halten? Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief sowas Ähnliches. Nicht jetzt diese Spannung dazwischen, sondern dass wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu für Jesus stehen. Er schreibt dort an die, im 2. Korinther 3, Vers 3, ja, es ist offensichtlich, ihr seid ein Empfehlungsschreiben, das von Christus kommt. Oder etwas kürzer, ein Brief Christi. Für alle unter uns, die nicht mehr genau wissen, was ein Brief ist, das ist sowas, wo man eintütet und Kleber auf, also sowas Ähnliches wie eine WhatsApp-Nachricht, so fast. Ihr seid ein Brief Christi. Und zustande gekommen ist es durch unseren Dienst. Ihr wurdet nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Es steht auch nicht auf Steintafeln, sondern auf Tafeln aus Fleisch und Blut im menschlichen Herzen. Paulus sagt damit, dort wo ihr unterwegs seid als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, da ist in euch Christus zu erkennen. Es ist so, als wenn ihr ein Empfehlungsschreiben immer mit habt. Hier kannst du Christus lesen, wenn du mich kennenlernst. Wir als Jünger und Jüngerinnen stehen für Jesus in dieser Welt. In dem, was wir tun oder sagen oder auch was wir lassen, soll Jesus erkennbar sein. Und darum geht es in diesem Abschnitt, in diesem Bericht. Es geht um uns als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu und unsere geistliche Vollmacht. Nämlich die Vollmacht, so zu handeln, wie Jesus gehandelt hätte. Also geistliche Vollmacht bedeutet, ich tue oder sage etwas in der Art und Weise, wie Jesus das tun würde, wenn er jetzt hier mitten unter uns wäre, wenn er an meiner Stelle wäre. Das ist geistliche Vollmacht. Geistliche Vollmacht bedeutet, ich kann das tun oder sagen, was Jesus an dieser Stelle getan oder gesagt hätte, mit dem gleichen Effekt, dass dabei was rauskommt, dass dabei was in Bewegung kommt. Das ist das Thema dieses Abschnitts, diese Spannung. Wie ist das für uns mit der geistlichen Vollmacht? Wie ist das mit uns, die wir in Anführungszeichen Stellvertreter Christi auf Erden sind? Soll ja nur einen geben, aber ich nehme das mal ein bisschen weiter. Das ist das eine Thema. Und dann merken wir, dass da mittendrin ein anderer Begriff andauernd vorkommt, der eben auch zu unserer Jahreslosung geführt wird, nämlich es geht auch um den Glauben. Da ist eine Verbindung zwischen diesen Themen. Als Jesus das feststellt, dass seine Jünger das nicht können, wozu er sie gesandt hat, dass sie heilen und befreien. In dem Moment, als ihm das deutlich wird, sagt er hier sehr barsch, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Ungläubig seid ihr, weil ihr das nicht könnt, weil ihr das, was ihr eigentlich sollt, nicht hinbekommt. Jesus nennt das ungläubig. Und dann mittendrin, als er da hinterfragt wird, ob er selber das kann, dann sagt er so ganz platt, wer glaubt, kann alles. Also kürzer kann man es nicht mehr sagen, kürzer kann man es nicht auf den Punkt bringen. Jesus hat sowas öfter mal gesagt, wenn ihr nur beten würdet, dann könnt ihr hier Berge versetzen und glauben und alles Mögliche. Aber so kurz auf den Punkt ist das hier, wer glaubt, kann alles. Oder den Glaubenden ist alles möglich, heißt es im Original. Das heißt, wer glaubt, hat die gleiche Vollmacht wie Jesus. Das bedeutet das hier. Der kann so handeln, so reden, so was tun, wie Jesus das in diesem Moment auch getan hat. Es gibt, und den Satz vom Vater, den schauen wir uns nachher noch genauer an, es gibt also laut Jesus einen Zusammenhang zwischen Glaube und Vollmacht. Es gibt einen Zusammenhang dazwischen, wie ich glaube und wie ich Vollmacht habe, geistliche Vollmacht, so zu handeln, wie Jesus das auch tut. Die spannende Frage ist, wie? Wie kann man diesen Zusammenhang beschreiben? Das ist ja gar nicht so einfach. Wir reden von Glaube, was ist damit gemeint? Wir reden von Vollmacht, was ist damit gemeint? Und es ist sehr missverständlich, weil wir in der Gefahr stehen, in eine ganz falsche Schiene hineinzurutschen. Ich will das mal versuchen zu veranschaulichen mit diesem Film hier. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ist er in die Kinos gekommen. Ich war mit meinen, wir als Familie waren da drin. Ich bin jetzt nicht der ganz große Star Wars Spezialist. So ein paar habe ich davon gesehen, verstehe aber auch nicht alle Zusammenhänge, wie das da alles sein soll. Es geht in diesem letzten Star Wars Film um diese Dame hier, die da so mittendrin ist. Rey heißt die, nennt sich dann irgendwann auch Skywalker. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, für alle, die da noch rein wollen. Und sie ist eine Jedi letztlich. Und Jedi sind Leute, die die gute Macht haben. Es geht immer um Macht bei Star Wars. Da gibt es die böse, die dunkle Macht. Keiner weiß, wo die eigentlich herkommt, was das eigentlich ist so genau. Aber alle können irgendwie da mitgehen. Möge die Macht mit dir sein. Und sie kann also die, als Jedi hat sie also gelernt, mit der guten Macht umzugehen. So, jetzt ist interessant. Wenn sie das dann tut, dann merkt man richtig, wie mühsam das ist. Also sie heilt da irgendwann mal irgendwie, in einmal weckt sie, glaube ich, jemanden sogar vom Tod auf, sehr spannend, aber das ist so ungeheuer mühsam. Also es ist körperlich anstrengend, was sie da macht. Man merkt das so richtig. Oder manchmal kämpfen die auch nicht nur mit ihren Lichtschwertern da gegeneinander, sondern mit der Macht ihrer Gedanken oder was immer das da ist. Und da, es geht so, als wenn die einen Ringkampf ausführen. Also, was man da lernt, nicht nur da, ich glaube, das ist überall so, wenn einer irgendwie solche Macht hat und die einsetzt, das muss er gründlich lernen. Und Vollmacht ist voll anstrengend. Das kann man lernen in diesem Film. Wer also Vollmacht hat, hey, das ist aber sowas von anstrengend, damit umzugehen, das erstmal richtig wahrzunehmen und damit richtig umzugehen und es einzusetzen. Vollmacht ist voll anstrengend. Und um vollmächtig zu sein, muss man aber auch sowas von gelernt haben und irgendwie einen Zugang dazu kriegen und alles Mögliche. Das ist so ein Bild von Vollmacht, was wir zumindest, kenne ich das aus nicht nur Star Wars, aus vielen anderen Filmen oder auch anderen Zusammenhängen, das hat immer irgendwas mit viel Kraft zu tun. Und wir stehen in der Gefahr, es auch so ähnlich zu sehen. Ich will das mal versuchen zu verdeutlichen. Um vollmächtig wie Jesus zu handeln, jetzt sind wir bei uns, da muss ich auch viele Dinge beachten, damit ich das überhaupt kann. Ich habe mir mal so ein paar aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind. Vielleicht fallen dir noch ganz andere ein. Also um vollmächtig wie Jesus handeln zu können, muss ich erstmal heilig sein oder geheiligt leben, rein sein, was immer ich im Einzelnen darunter verstehe. Also ich muss mich sehr bemühen, so ein Leben zu führen, wie Jesus das jetzt geführt hätte oder wie das den moralischen Ansprüchen entspricht. Dazu gehört natürlich, dass ich meine Sünden bekenne und auch Buße tue. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt vollmächtig handeln, dann muss ich erstmal um Sündenvergebung bitten, damit ich sozusagen rein bin, damit Gott handeln kann. Die Variante davon ist, dass ich geisterfüllt sein muss, dass ich mich also erfüllen lassen muss mit dem Heiligen Geist, denn nur durch den Geist kann ich ja überhaupt was tun und das hängt dann auch ganz wieder eng zusammen mit Sündenbekenntnis, damit der Geist überhaupt dann mich erfüllen kann. Grundsätzlich muss ich viel beten und in der Bibel lesen, gar keine Frage, um Gott besser kennenzulernen, zu wissen, mit wem es hier überhaupt, um wen es hier geht. Variante, ich muss für meinen Nächsten da sein, mich einsetzen für meinen Nächsten oder mein Kreuz auf mich nehmen, mich selbst verleugnen, hieße es dann da, um vollmächtig überhaupt sein zu können. Vielleicht eine Variante, ich muss Klima schützen, wäre so eine modernere Variante davon. Also es gibt viele Möglichkeiten. Jeder dieser Einzelpunkte ist wichtig und er gehört auch zu einem Leben in der Nachfolge Jesu dazu. Gar keine Frage. Wir sind aufgerufen, unseren Lebensstil so zu führen und so an dem auszurichten, was Jesus möchte, was wir in der Bibel lesen. Wir sind Leute, die Sünden bekennen, die Buße tun, umkehren. Wir beten um die Fülle des Heiligen Geistes. Gar keine Frage. Also jeder dieser einzelnen Punkte ist absolut nötig und wichtig im Leben eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin Jesu. Das Problem ist hier das damit. Das Problem an dieser Stelle ist, ich mache das, damit ich vollmächtig sein kann. Damit Gott was mit mir anfangen kann. Damit ich ein Stellvertreter Christi auf Erden sein kann. Das ist das Problem. Und das macht Vollmacht so ungeheuer anstrengend. Weil ich weiß, ich muss erstmal ganz viel Vorleistung tun, damit Gott überhaupt sozusagen durch mich irgendwas bewirken kann. So, die Vorstellung. Die spannende Frage ist, was sagt Jesus eigentlich dazu? Die spannende Frage ist, was sagt Jesus in diesem Zusammenhang, in dieser Bibelstelle, um die wir uns hier gerade drehen, was sagt er eigentlich dazu? Sagt er das auch? Sagt er, ihr müsst mehr Bibel lesen, ihr müsst Buße tun, ihr Sünder, ihr müsst umkehren, damit ihr endlich so handeln könnt wie ich? Was sagt Jesus eigentlich auf diese Frage, die Jünger hier sehr konkret haben? Warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Und Jesus sagt hier ganz schlicht, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Das klingt jetzt nicht so richtig spektakulär, finde ich. Also beten, ja, das gehört so dazu, das machen wir. Wir beten, wir reden mit Gott immer wieder. Aber Jesus sagt, was hättet ihr anders machen können in dieser Situation, wo ihr das nicht gekonnt habt, es nicht funktioniert hat? Ihr hättet beten können, sagt er. Mehr sagt er dann nicht. Also jedenfalls lese ich nichts anderes an dieser Stelle. Ihr hättet beten können. Haben sie vielleicht nicht gemacht, haben sie nicht dran gedacht oder was auch immer. Wissen wir nicht, wird uns nicht gesagt. Aber durch das Gebet. Die nötige Vollmacht für die konkrete Herausforderung, in der ich stehe als Nachfolger oder Nachfolgerin Jesu, die konkrete Herausforderung, die Vollmacht dazu, so zu handeln oder so zu reden wie Jesus, findet sich im Beten, im Gespräch mit Gott selbst, mit Jesus selbst. Das wird uns hier an dieser Stelle gesagt. Ich habe da extra mal nicht geschrieben im Gebet, weil Gebet hört sich immer so nach formelhaften Beten an, als hätte man bestimmte Formeln zu beten, die dann was bewirken, sondern im Beten, also in einem Tun, in einer Ausrichtung, im Gespräch mit Gott. Darin wird die nötige Vollmacht freigesetzt oder überhaupt erst möglich. Der Zusammenhang zwischen Glaube und Vollmacht besteht im Beten. Das ist das, was Jesus uns hier sagt. Es gibt einen Zusammenhang. Wer glaubt, kann alles, sagt Jesus sogar. Wer glaubt, kann alles. Und dass das geht, sagt er uns, geht im Beten. Jetzt sind wir Leute, die sehr, wenn es um Vollmacht geht, jedenfalls ich gehöre dazu, sehr von Jedi und Co. und Star Wars und Herr der Ringe und was weiß ich alles geprägt sind. Und so beten alleine klingt irgendwie ein bisschen langweilig. Also wenn man mir jetzt sagen würde, du musst irgendwelche geistlichen Übungen machen, du musst dies und jenes, dann hätte ich ein Gefühl dafür, da kann ich dran arbeiten. Da kann ich mich trainieren oder was auch immer, so wie so ein Jedi-Schüler dann, bis er Meister werden kann. Aber beten alleine, das klingt doch ein bisschen langweilig, so ein bisschen wenig spektakulär. Das mache ich doch ohnehin irgendwie und wie soll das sein? Dass das nicht genügt, nur beten. Das geht nicht nur uns modernen Menschen so, neuzeitlichen Menschen. Das war wohl von Anfang an so. Es gibt nämlich eine sehr interessante Textvariante zu dieser Bibelstelle. Manche kennen die vielleicht noch. Im Luther 1912 habe ich mal rausgesucht. Und da er, also Jesus, heimkam, fragten ihn seine Jünger besonders, warum konnten wir ihn nicht austreiben, diesen bösen Geist? Und er sprach, diese Art kann mit nichts ausfahren, denn durch Beten und Fasten. Dieses und Fasten war in der 1912er Bibel noch drin. Alle, die also nach 1912 geboren sind, sind, glaube ich, die meisten von uns, sind vielleicht mit dieser Version noch irgendwo aufgewachsen. Man hat dann noch so im Ohr, und Fasten. Das ist eine Textvariante, die wir heute, wie wir heute in der Forschung herausgefunden haben, erst später dazugekommen ist. Also die Bibel oder die Texte wurden ja immer wieder abgeschrieben. Und dann hat irgendwann mal einer und Fasten dazu geschrieben, weil er wahrscheinlich das Gefühl hatte, beten allein genügt nicht. Man muss doch irgendwie noch ein bisschen mehr tun dürfen. Man muss doch wenigstens fasten dürfen. Also Fasten ist mal richtig so eine Arbeit, wo man das Gefühl hat, jetzt tue ich mal was. Tue ich mal was, was Gott anerkennen müsste. Wenn wir die Bibel, das Neue Testament, nicht das ganze Alte, das Neue Testament lesen, dann merken wir, dass die junge Gemeinde, Jesus selbst und die junge Gemeinde sehr vorsichtig war mit dem Fasten. Da gibt es kaum was zu. Es gibt nirgends eine Anweisung, ihr sollt fasten. Es wird gesagt, dass die junge Gemeinde das ab und zu mal gemacht hat. Es gibt aber keine Aufforderung dazu, weil damals im Umfeld Jesu, also im jüdischen Umfeld, Fasten ganz klar ein Werk war, was man tun konnte, um Gott zu beeindrucken. Man hat gefastet, damit Gott und alle Welt wissen, wie ernst ich das im Glauben meine und führe. Fasten hat immer diese Tendenz, ich streng mich jetzt mal hier an, um Gott deutlich zu machen, dass ich es doch ganz ernst meine. Und dass er deswegen mein Gebet doch bitte ein bisschen früher erhören sollte als sonst. Also Fasten hat diesen Klang von, ich kann mich jetzt hier mal anstrengen. Beten alleine ist irgendwie zu wenig. Also es geht nicht nur uns so, dass wir bei Beten allein das Gefühl haben, da tun wir doch gar nicht so richtig was. Man müsste doch noch mehr tun. Das war schon in den ersten 100 Jahren oder wann dieser Zusatz dazugekommen ist, war das auch schon so, dass die Jungen, der Mensch, der da zumindest das abgeschrieben hat, merkte, da muss was dazu. Und die Fasten, Übungen kamen auch sehr schnell wieder in der frühen Kirche, dass man also ausgeprägte Fastenübungen hatte, damit man auch mal endlich wieder was tun kann. Damit man nicht nur alleine betet und denkt, das reicht jetzt. Aber es steht nicht hier. Das Einzige, das die Jünger bevollmächtigt hätte, etwas im Glauben zu tun, wäre gewesen zu beten. Ob sie das jetzt gemacht haben, wird uns nicht gesagt. Ob sie gar nicht auf die Idee gekommen sind. Jesus sagt, ihr hättet gebetet, dann wäre das hier gegangen. Und beten ist genau Ausdruck des Glaubens. Das heißt nicht, ich handle in Vollmacht, weil ich mich jetzt so angereichert habe mit allem, was man machen muss, damit man vollmächtig ist. Und dann kann ich so vollmächtig handeln. Sondern wer betet, der vertraut sich mit allem Jesus an. Wer betet, der glaubt. Wer betet, der vertraut Jesus und sagt, du, mit dir will ich leben und unterwegs sein. Und damit kommen wir jetzt endlich doch noch zu unserem Jahreslosungsvers. Der Vater sagt das, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er steht jetzt hier nicht nur für sich alleine, so als Einziger, der das mal irgendwo gesagt und getan hätte, sondern er steht für uns alle, die wir mit Jesus leben. Das ist ein Gebet, was wir beten. Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das kam heute Morgen ja schon einige Male auch im Gottesdienst vor. Das heißt, ich vertraue dir von ganzem Herzen in dieser Situation. Und gleichzeitig merke ich, so ganz vertraue ich doch nicht. So im Hinterkopf, was, wenn es doch nicht geht? Was ist, wenn es doch nicht stimmt? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will mal versuchen zwei Beispiele zu nennen. Wer sich entschließt, auf das zu antworten, was Gott in seinem Leben getan hat, also zu glauben zu beginnen, der tut es manches Mal, weil es eine Situation ist, die ihn völlig überrumpelt und sie völlig überrumpelt und ganz klar ist und sagt, ich glaube und jetzt ist alles ganz anders als vorher. Aber manch einer sagt, ich lass mich drauf ein, ich will mich Jesus anvertrauen mit meinem Leben, antworten auf das, was er bisher in meinem Leben getan hat, aber gleichzeitig habe ich meine Fragen. Gleichzeitig habe ich da so meine Zweifel, ob das so stimmt oder wie ist das denn mit, was weiß ich, manchen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder mit manchen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich will mich Jesus anvertrauen und gleichzeitig erlebe ich Dinge, die eigentlich nicht dazu passen, dass er mich liebt oder die nicht dazu passen, dass er mein Leben in seiner Hand hält, schwierige Lebenserfahrungen. Also diese Spannung ist hier drin. Dieses, ich will von Herzen Jesus nachfolgen, ich will ihm glauben, ich will mit ihm unterwegs sein und ich erfahre ihn auch. Und gleichzeitig bleibt da sowas, da bleibt da so ein Rest an Zweifeln, an Unklarheiten, an Fragen, die ich habe, die mir keiner so richtig beantworten kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein anderes Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, was nicht so oft vorkommt, aber doch immer wieder mal, und sagt, ich habe eine bestimmte Krankheit, irgendwas oder eine Not. Und wollen wir nicht dafür beten? Dann tue ich das gerne, ohne Frage. Und bete dafür. Angenommen, jemand hat eine Krankheit. So. Wie bete ich jetzt? Bete ich im Glauben? Also muss ich mir vorher den Puls irgendwie fühlen und sagen, bin ich jetzt in der Lage, vollmächtig genug zu glauben, um für dieses Gebet und damit da was bei rauskommt? Ich bete im Glauben und sage, Jesus, im Vertrauen, du kennst die Situation. Ich bitte um Heilung, gar keine Frage. Ich bin da nicht kleinlich, dafür zu beten. Ich bete aber auch gleichzeitig dafür, dass Jesus an diesen Menschen handelt. Und ich weiß auch gleichzeitig, ich gebe hier keine Versprechen ab. Also ich bete jetzt nicht im Glauben, du wirst auf jeden Fall geheilt werden oder irgendwas in der Richtung, sondern sage, wir vertrauen uns mit allem Jesus an. Auch mit unseren Zweifeln, die wir haben. Vielleicht habe ich in meinem Herzen sogar beim Beten den Gedanken, was mache ich nächste Woche, wenn er oder sie wieder da ist und es hat sich nichts getan. Ne, also so, das ist so dieser Unglaube, der da weiter mitschwingt. Aber trotzdem bete ich im Glauben. Bete ich mit dem, was da ist und vertraue mich da mit Jesus und den Menschen Jesus an. Und ich sage den meisten das dann auch so, dass ich sage, ja, wir beten um Heilung, gar keine Frage. Aber wir wissen uns mit allem, was kommt, in Gottes Hand geborgen. Wir müssen hier nicht die großen Glaubenshelden in Anführungszeichen sein, die nur dann beten können, wenn sie voll des Glaubens sind oder so. Ich glaube, das ist eine Vorstellung von Glaube, von Vollmacht, die sich auch hier und da in der Bibel findet. Also gar keine, will ich jetzt gar nicht streiten, dass das auch da ist, aber die hier nicht gemeint ist. Ich will uns ermutigen, wie meistens oder oft zum Ende der Predigt, ich will uns zum einen zum Glauben ermutigen. Also ich möchte uns von Herzen ermutigen, uns Jesus anzuvertrauen mit unserem Leben, mit allem, was unser Leben ausmacht. Jesus ist da, er ist der Herr. Wir können mit ihm unterwegs sein. Gar keine Frage. Und ich möchte dich ermutigen, Schritte des Glaubens zu wagen. Vielleicht das erste Mal im Leben, vielleicht wieder oder immer wieder neu. Ich möchte dich ermutigen zum Glauben. Das ist das, was unseren Glauben ausmacht, dass wir einen Herrn haben, der lebt, dass wir uns ihm anvertrauen können. Und ich möchte dich ermutigen zum Unglauben. In Anführungszeichen. Dass niemand jetzt rausgeht und sagt, der Pastor ermutigt zum Unglauben. Das wäre eine Verkürzung des Ganzen. Aber ich möchte dich ermutigen, das zuzulassen, was du da denkst und fühlst. Wir müssen das nicht überkleistern. Wir müssen nicht so tun, als wenn wir die Fragen nicht zulassen dürfen, die wir haben. Wir müssen nicht so tun, als wenn wir das, was in unserem Herzen auch ist, wegdrücken müssen, weil das ja dann dem nicht dem Glauben entspricht. Ich möchte dich ermutigen, das wahrzunehmen, was da ist. Wir müssen keine Glaubenshelden sein, in dem Sinne, dass es nur so eindeutig in eine Richtung geht. Wir können, das ist das Geheimnis, was in diesem Bibelvers, dem Jahresvers so wunderbar zusammenkommt. Wir können beides im vertrauensvollen Beten verbinden. Wir können beides. Wir können unseren Glauben, das, was wir mutig glauben, weil wir mit Jesus unterwegs sind und gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben und wissen, dass er da ist. Und wir können das, was an Zweifeln da ist, auch das, was an miesen Erfahrungen in unserem Leben da ist, an Fragen, die wir nicht beantwortet bekommen, auch das können wir ihm sagen. Das wurde vorhin auch schon gesagt, macht ja diesen Vater hier aus und er steht da mit uns, er hat sich nicht abgewandt, als das da mit den Jüngern nicht funktioniert hat, mit dieser, sondern er ist dran geblieben an Jesus. Er hat sich trotzdem Jesus zugewandt und ihm das gesagt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er hat sich mit seiner ganzen Not Jesus zugewandt und ihm ausgeliefert. Und dann hat Jesus gehandelt. Da hat Jesus jetzt so geheilt, wie er das wollte. An anderen Stellen handelt Jesus auf anderen Wegen. Ich möchte uns herzlich ermutigen, mit dieser Jahreslosung ehrlich zu sein vor unserem Herrn. Vor unserem Herrn und vielleicht auch lernen, ehrlich zu sein voreinander. Mit allem, was unser Leben in der Nachfolge im Glauben ausmacht. Wir sind Menschen, die zum Glauben berufen sind. Dass wir Jesus vertrauen als dem Herrn unseres Lebens. Und wir sind mit ihm im Gespräch, im Gebet. Wir können ihm auch unseren Unglauben sagen. Wir müssen ihm nichts vormachen, können wir sowieso nicht, aber wir müssen das auch gar nicht. Uns selbst brauchen wir auch nichts vormachen. Und wenn wir miteinander beten, für Situationen beten, dann müssen wir nicht den Glaubenshelden spielen. Wir müssen nicht uns innerlich aufpumpen, damit wir jetzt wie so ein Jedi-Ritter dann da voller Vollmacht irgendwas machen können. Sondern wir können mit dem, was wir sind, zusammen zu Jesus kommen. Und wir können einander helfen und miteinander unterstützen. Dazu möchte ich uns herzlich ermutigen. Gott segne uns dazu. Amen.